Also das geht sehr weit zurück, bis in meine Kindheit eigentlich, weil ich in meinem persönlichen Umfeld sozusagen mit dem Bauhaus in Verbindung gekommen bin, schon sehr früh. Es gab da überall in verschiedenen Haushalten sozusagen Bauhausobjekte und die hatten wie so eine eigene Aura oder so hat sich das zumindest in der Erinnerung irgendwie festgesetzt. Und ich musste dann aber an der Uni feststellen, also ich hatte mich an der Uni dann eben nochmal auf eine sehr viel nüchternere Art und Weise mit dem Bauhaus beschäftigt, hatte ein Seminar bei Michael Lingur und da musste ich eben feststellen, dass das Bauhaus, dass es da sehr viele Ambivalenzen und Kontinuitäten eben bis heute eigentlich gibt und dass die eigentlich gar nicht Teil dieses Bildes, was ich hatte und auch nicht Teil des allgemeinen Bildes sind. Und was ich eben aber auch feststellen musste, dass eigentlich ein Großteil der Forschung auch schon gemacht wurde. Also da wären so Leute wie Hildegard Brenner zu nennen oder Winfried Nerdinger. Hildegard Brenner hat sich auch schon in den 1960er Jahren mit dem Thema Nationalsozialismus und Moderne oder beziehungsweise Kulturpolitik und Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Also die Forschung ist da und trotzdem ist bis heute sozusagen da einfach ein allgemeines Bild vom Bauhaus, was diese Kontinuitäten zu Zeiten des Nationalsozialismus ausblendet.
Wir werden ja noch auf die Kontinuitäten zu sprechen kommen und auch wie der Nationalsozialismus an das Bauhaus anknüpfen konnte oder inwiefern es einfach eine Ambivalenz auch in dieser Beziehung gegeben hat. Nun ist es ja tatsächlich so, dass das Bauhaus recht früh tatsächlich auch konfrontiert war mit Protagonisten aus der extremen Rechten, dass es Übergriffe gegeben hat und das führt uns ja zu diesem Ort, an dem das Bauhaus ursprünglich angesiedelt war, nämlich nach Weimar, wo das Bauhaus ja 1919 gegründet worden ist. Man kann sehen, in Thüringen war der Nationalsozialismus sowieso schon früh sehr stark. Dann Weimar als ein Ort, in dem es auch schon immer reaktionär zugegangen ist, wenn auch es ein Ort gewesen ist, der kulturpolitisch sehr umkämpft gewesen ist. Das Bauhaus musste ja schon 1925 aus Weimar weggehen. Was waren denn die genaueren Umstände dieses Weggangs aus Weimar?
Ja, also ich würde sagen, die Schwierigkeiten, also du hast es ja jetzt auch gerade angedeutet, die Schwierigkeiten waren wirklich von Anfang an da. Also sowohl was das Umfeld Weimar anging, als auch das Bauhaus insgesamt oder diese neu gegründete, neu ausgerichtete Kunstschule. Es gab zum Beispiel ganz unterschiedliche Ansätze der Meister, was dann eben auch zu Konflikten mit Walter Gropius zum Beispiel geführt hat. Es gab noch alte Lehrer am Bauhaus, die sozusagen noch aus der Zeit von vor dem Bauhaus da waren, die konventioneller unterwegs waren und die sich letztlich auch dann noch in der Weimarer Zeit des Bauhauses vom Bauhaus wieder abgespaltet haben. Und wenn man sich zum Beispiel den Anfang des Bauhauses anschaut, also wirklich wie das Bauhaus 1919 gestartet ist mit diesem Manifest und diesem ganz berühmten Holzschnitt von Lionel Feininger, dann verbindet sich am Anfang mit dem Bauhaus noch so eine utopistische Aufbruchsstimmung sozusagen. Also das atmet noch so ein bisschen diesen Pathos der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das verflüchtigt sich oder schleift sich sozusagen dann in den nächsten Jahren ziemlich schnell ab. Und das Bauhaus verliert sozusagen diesen Einfluss, der auch von der Novembergruppe noch herrührt, eben von diesem, was ich eben gesagt habe, von dieser Aufbruchsstimmung nach dem Ersten Weltkrieg. Das schleift sich ab und das Bauhaus verändert sich dann mit der großen Ausstellung, die 1923 stattfindet, oder stellt sich dann eben auch nochmal neu auf. Es steht jetzt nicht mehr Handwerk und Kunst im Fokus, sondern Technik und Kunst, was auch wiederum zu Zerwürfnissen am Bauhaus führt. Und dann kommt sozusagen dazu eben auch noch dieser Druck, dieser politische Druck von außen. Also Gropius als 1919 noch relativ unbekannter Neuling muss sich dann natürlich erstmal etablieren, hat dann eben, was ich angedeutet habe, seine Schwierigkeiten innerhalb der Institution, hat Schwierigkeiten, diese Institution überhaupt zusammenzuhalten. Und dann verändern sich eben die politischen Verhältnisse im Thüringischen Landtag. Also Bei der Wahl 1921 hat eben die SPD und die USPD noch die Mehrheit und die können dann eine Koalition unter Duldung der KPD bilden. Also das ist alles noch ziemlich links und sozialdemokratisch geprägt. 1924 sind dann wieder Landtagswahlen und da sieht das Ganze dann schon anders aus. Also da gehen dann eben die Konservativen eine Koalition mit den Völkischen ein. Und damit wird es eben dann auch knapp für das Bauhaus. Also die Wahl findet im Februar statt und innerhalb weniger Monate schafft diese neue thüringische Landesregierung es eben, die Arbeit am Bauhaus oder das Bestehen der Institutionen an den Rand der Existenz zu bringen. Es ist dann so, dass die Landesregierung das bewerkstelligt, dass im September alle Bauhausmeister entlassen werden und damit ist das Bauhaus eigentlich handlungsunfähig. Also es gibt natürlich Projekte, die laufen, die sind aber nicht mehr zu Ende zu führen. Und damit ist natürlich dann Gropius auch gezwungen, sich eine neue Bleibe zu suchen und schaut dann eben in Richtung Sachsen-Anhalt, aber auch nach Sachsen. Aber wie wir wissen, wird es dann eben Dessau.
Genau, 1925 ist das Bauhaus nach Dessau umgezogen und ganz eng mit der Dessauer Zeit des Bauhauses ist ja jetzt ein Name verbunden, Hannes Meyer, der das Bauhaus von 1928 bis 1930 geleitet hat. Jetzt kann man sagen, Hannes Meyer ist ja jemand, der politisch eher links zu verorten ist, vielleicht sozusagen jemand ist, der das aufgreift, was du am Anfang eben ausgemacht hattest, was Utopisches, was in eine sozialistische Richtung geht. Jemand, der den Funktionalismus des Bauhauses ja tatsächlich auch im Sinne eines sozialen Wohnens verstanden wissen wollte. Ich lasse hier kurz Philipp Oswald zu Wort kommen, der die konzeptionelle Ausrichtung von Hannes Meyer etwas zusammengefasst hat.
Anders als Gropius hat er nicht die Vorstellung einer Typisierung, Normierung, Industrialisierung top-down. Also bei Gropius und Moholy gibt es eigentlich eine Vorstellung, wir sind eine Elite, künstlerische und technische Elite. Und eigentlich wie in so einer zentralen Planwirtschaft schaffen wir die optimalen Lösungen und die sind dann irgendwie gesellschaftsweit umzusetzen. Das ist eigentlich das Versprechen, was Gropius liefert und wo man jetzt böse sagen kann, was dann die DDR mit dem Plattenbau eingelöst hat. Hannes Meyer kommt ja aus der Genossenschaftsbewegung und er hat eigentlich so eine Art, ja, wie ist eigentlich wie in der Kibbutzim-Bewegung in Palästina, ist die Idee eigentlich so bottom-up mit den lokalen Kräften, auch den sozialen Akteuren, Projekte zu entwickeln und auch mit den lokalen Möglichkeiten, was auch ganz eigentlich wie so eine Art proto-ökologisches Bauen ist. Dass er sagt zum Beispiel von den Baustoffen her, wenn es Ziegel gibt, lokal, was ja in Deutschland oft der Fall ist mit den Lehmgruben, dann lass uns Ziegel verwenden, wir müssen keinen Beton verwenden. Er fand diese Obsession mit modernen Baumaterialien, Glas, Stahl, Beton, fand er albern. Und hat gesagt, es geht darum, das, was irgendwie angemessen ist, zu nehmen. Und insofern sind auch die Bauten in Törten und Bernau halt keine klassischen Bauhausstil mit weißen Fassaden. Es sind Ziegelbauten, weil eben der Ziegel preiswert lokal zu haben war. Und die sind sehr auch im Detail vom Gebrauch durchdacht und funktionieren deswegen heute auch noch sehr, sehr gut. Die Gropiuschen Bauten sind viel mehr vom Bild gedacht, von dem ikonografischen, wie sich das dann auch in den Medien, in Büchern, in Filmen zum Ausdruck bringt. Der Gebrauch, de facto ist Gropius eigentlich gar kein Funktionalist. Wenn man es hart sagt, ist er ein Reklamearchitekt, da kommt er her und da geht es auch hin, es sind immer Schaubauten. Und bei Meyer geht es nicht um den äußeren Effekt, sondern es geht um den Gebrauchswert.
Jetzt hat hier Philipp Oswald schon so eine Differenz zwischen Hannes Meyer und Walter Gropius angesprochen und diese Differenz ist ja dann tatsächlich auch zu einem Konflikt geworden, der damit geendet ist, dass Hannes Meyer dann schon 1930 wieder vom Bauhaus weggegangen ist, also tatsächlich auch nur knapp 2 Jahre da hatte in Dessau am Bauhaus. Wenn wir gerade diese Entwicklung des Bauhauses uns anschauen, in einer Zeit, in der der Nationalsozialismus ja schon eine relevante Größe geworden ist, wie würdest du diese Kontroverse da zwischen Hannes Meyer und Walter Gropius einordnen? Also was ist vielleicht das Bemerkenswerte da auch an diesem Konflikt?
Ja, also es wird auch immer wieder so formuliert, dass Walter Gropius eigentlich aufgrund dieses politischen Drucks von außen das Bauhaus Stück für Stück so entpolitisiert hat. Also dass er eben versucht hat, die politischen Ausrichtungen oder die politischen Spitzen so ein Stück weit zu kappen, um das Bauhaus eigentlich ja so allgemeintauglich zu halten und nicht anzuecken. Hannes Meyer kommt ja schon 1927 ans Bauhaus, ist dann erstmal Meister und diese Ernennung 1928 führt dann eben dazu, so wird es eben immer wieder relativ knapp zusammengefasst, dass er eigentlich das Bauhaus dann politisiert. Er ist nur kurz da, er ist ja, wie du gesagt hast, er ist nur 2 Jahre dort, aber in dieser Zeit versucht er auch die Lehre ein Stück weit umzustellen. Also auch da sozusagen, das was Philipp Oswald eben auch für die Architektur beschreibt, ein bisschen voranzutreiben, also dass man wegkommt von Formalismus. Hannes Meyer wollte weg von diesem Fokus auf die Form, auf das Äußere sozusagen und wollte hin zur Technik, also sozusagen zum Wissen über den Baustoff. Das hat ja Philipp Oswald alles gesagt und das wollte er auch in der Lehre eben durchsetzen. Unter ihm wird ja dann auch eine Klasse für Architektur etabliert, die es bis dato trotz des Namens Bauhaus eben am Bauhaus nicht gab. Und diese ganze Neuausrichtung und Hinwendung zu einer wirklichen Schule, also nicht zu einem, das ist zum Beispiel auch eine These, die Mark Wrigley entwickelt hat, dass es eigentlich sozusagen parallel 2 Schulen gab. Eine Schule ist diese Schule, die wir sozusagen unter Bauhaus kennen. Und die zweite Schule ist eine Schule für die Konsumenten, also für das, was man sozusagen wahrgenommen hat und bis heute wahrnimmt vom Bauhaus. Und Hannes Meyer wird eben ein Stück weit zum Verhängnis, dass er aus dem Bauhaus eine wirkliche Schule machen wollte und dass er eben weggekommen ist von diesem öffentlichkeitswirksamen, werbekompatiblen Bild der Schule und dieser ganzen Institution Bauhaus.
Wenn du jetzt sagst, Walter Gropius war jemand, der quasi die politischen Spitzen des Bauhauses abbrechen wollte, dann hat er das ja getan, auch ja, um das Bauhaus zu schützen. So ist die Selbstauskunft. Wie würdest du das bewerten? Also was ist denn das für eine Art und Weise, wie vielleicht Walter Gropius da auch reagiert auf den erstarkenden Nationalsozialismus?
Also ich würde das als ganz klassischen Opportunismus bezeichnen. Es ist eben so, ich meine gut, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir aus der Rückschau argumentieren können. Es ist ja auch so, dass Gropius dann, also er setzt dann oder er ist beteiligt daran, dass Mies van der Rohe Hannes Meyer dann 1930 ersetzt. Ein Architekt, der wirklich sehr auf seine Form, auf die Form der Architektur aus ist. Also das ist eigentlich wieder so ein Stück weit so ein Brückenschlag zu Gropius' Ansatz. Und Mies van der Rohe ist eben auch dann wieder jemand, der das Bauhaus entpolitisiert, wahrscheinlich noch stärker als Walter Gropius, falls man das irgendwie so ranken kann sozusagen. Und er ist eben, also Mies van der Rohe verschult dann auch das Bauhaus sehr stark. Was für Mies van der Rohe und Gropius eben auch zutrifft, dass sie dann nach 33, also gut, das Bauhaus wird dann geschlossen. Letzte Station ist Berlin. Das ist die kürzeste Station, die auch den wenigsten bekannt ist. 1933 ist es also sozusagen mit dieser offiziellen Institution vorbei. Und doch ist es so, dass dieser Versuch unter den neuen Machtverhältnissen, also während des Nationalsozialismus zurechtzukommen, sich zu etablieren, der ist bei Walter Gropius und Mies van der Rohe eben da. Also die versuchen sozusagen ihre Ideen, ihr Bauhaus oder ihr Bekenntnis, ihr Vorantreiben der modernistischen Form in Deutschland zu reetablieren. Und das ist natürlich etwas, was sich, kann man jetzt aus der Rückschau sozusagen sagen, auch schon in dieser Haltung widerspiegelt, das Bauhaus eben nicht angreifbar zu machen, ne? Und das schon in den 1920er Jahren zu entpolitisieren.
Du hast jetzt schon erwähnt, die Schließung des Bauhauses in Dessau, also die Nazis waren da ja schon 1931 an die Macht gekommen und 1932 haben sie eben dann die Schließung des Bauhauses durchgesetzt. Du hattest auch den Versuch erwähnt, der Bauhausprotagonisten in Berlin nochmal als Privatinstitution Fuß zu fassen, was nicht geklappt hat. Wir haben dann das Jahr 1933, das heißt die Machtübergabe an die Nazis. Wie sind denn die Nazis an der Macht dann mit dem Bauhaus umgegangen? Also das heißt ja nicht nur Schließung dieser Institution, sondern es heißt im weiteren Sinne ja auch eine Kulturpolitik, die die Nazis durchsetzen und einen Umgang mit den ehemaligen Bauhaus-Protagonisten. Wie sah das Vorgehen der Nazis denn da aus?
Also das ist relativ schwierig kurz zu beantworten. Ich versuche es trotzdem. Es ist so, dass die Nazis natürlich erstmal offiziell das Bauhaus zum Feind erklärt haben. Also die offizielle Erzählung ist, dass sich mit dem Bauhaus alles Mögliche Böse verbindet, also alles, was die Nazis ablehnen. Es ist Kulturbolschewismus, es ist jüdisch geprägt und natürlich auch noch kosmopolitisch verbrämt. Also es ist sozusagen eigentlich wie eine Art Symbol dessen, was die Nazis für undeutsch und für zu bekämpfen ansehen. Es gibt natürlich auch die Verfolgung des Bauhauses beziehungsweise der Bauhäuslerinnen, also all dieser Akteurinnen, die dort tätig waren. Es gibt die Ausstellung Entartete Kunst, die ab 1937 wirklich öffentlichkeitswirksam ein Millionenpublikum beginnt anzusprechen, wo eben sozusagen unliebsame Kunstproduktionen gezeigt werden, also alles von Expressionismus bis Kandinsky, also da sind natürlich auch stark Bauhäusler vertreten. Diese Ausstellung Entartete Kunst markiert aber eben auch einen Zeitpunkt oder eine Wende, eine Entscheidung in der Kulturpolitik der Nazis. Bis 1937 ist es nicht entschieden, wie sich die Nazis zur modernen Kunst verhalten werden. Also es gibt sozusagen einen Machtkampf zwischen Alfred Rosenberg in München und Joseph Goebbels in Berlin. Goebbels ist Anhänger des Expressionismus. Rosenberg ist Anhänger einer sehr konservativen, behäbigen Kunst. Rosenberg wird sich offiziell durchsetzen, aber es gibt sozusagen wirklich einen langen Machtkampf, der ja zum Beispiel in dem ganzen Gebiet der Literatur und des Theaters schon sehr viel früher offiziell entschieden ist. Bei der bildenden Kunst dauert es eben einige Jahre und 1937 wird dann quasi offiziell kundgetan, was die Nazis ablehnen und was sie für gute Kunst halten. Diese Ausstellung Entartete Kunst, die als erstes eben dann auch in München gezeigt wird, die wird parallelisiert durch eine groß angelegte Ausstellung, die eben deutsche Kunst zeigt. Also unter dem Titel Erste große deutsche Kunstausstellung wird da all das gezeigt, was den Nationalsozialisten gefällt. Und das ist auch das Bild, was wir bis heute eigentlich von der Kunstpolitik der Nazis haben. Und das ist auch, das stimmt auch. Also es gibt sozusagen diese Verfolgung, es gibt diese entartete Kunst und es gibt eben die offizielle, sehr konservative, schwülstige Kunst, die die Nazis propagieren. Das ist aber eben nicht die ganze Wahrheit, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit für sehr viele Bauhäuslerinnen, sich im Nationalsozialismus zu etablieren und nicht etwa, indem sie sich von der modernen Form entfernen, sondern die Nazis wissen, die moderne Form für sich zu nutzen. Gerade wenn es zum Beispiel um den internationalen Auftritt des Deutschen Reichs geht, wählen sie eben nicht die Frakturschrift und das Reichsadler- und Hakenkreuzdekor und so weiter, sondern sie nutzen Grafik, die vom Bauhaus herkommt. Da ist zum Beispiel eine Figur Herbert Bayer, der bis 37 eben auch in Deutschland lebt und der maßgeblich das Bild Nazi-Deutschlands fürs Ausland designt. In Form von Zeitschriften, da wäre die Neue Linie zu nennen. Oder zum Beispiel 1936 ist ja dieses große Spektakel der Olympiade in Deutschland. Da gibt es dann auch Broschüren zu dieser Olympiade und andere Werbematerialien. Da ist Herbert Bayer als Bauhäusler sozusagen dann eben auch maßgeblich daran beteiligt und hilft sozusagen dem nationalsozialistischen Deutschland ein Antlitz zu geben, was sich eigentlich mit einer Bekenntnis zur modernen Form vereinen lässt.
Jetzt sprechen wir da ja über so eine Ambivalenz, wo wir sagen können, es gibt eben die eine Seite, dass Bauhaus-Protagonisten ausgestellt werden in dieser Ausstellung Entartete Kunst. Und es geht ja auch noch weiter, dass wir sehen können, es gibt Bauhäuslerinnen und Bauhäusler, die verfolgt werden. Ich habe irgendwie so diese Zahl im Kopf, dass 14 Schülerinnen und Schüler des Bauhauses gibt, die nachgewiesenerweise in Konzentrationslagern interniert waren. Und es gibt eben auf der anderen Seite, was du anführst, dass die Nazis durchaus die moderne Form, die auch auf das Bauhaus zurückgeht, zu nutzen wussten, insbesondere in der Darstellung nach außen. Wie stellt es sich denn mit Bauhaus-Protagonisten dar, was eben die Mitwirkung daran auch betrifft? Also inwiefern waren Bauhäusler, Bauhäuslerinnen tatsächlich dann auch Täter oder Leute, die sich arrangiert haben tatsächlich mit dem Nationalsozialismus?
Also es gibt sozusagen eigentlich alle Schattierungen. Also was du schon angesprochen hast, es gibt die Erhebung, dass ehemalige Bauhäuslerinnen eben im Konzentrationslager ermordet wurden. Es gibt aber eben auch dann die eher glücklichen Biografien, die es dann eben schaffen, Deutschland zu verlassen. Es gibt Leute, die sich wie Herbert Bayer versuchen zu arrangieren und Aufträge anzunehmen. Also scheinbar wird es Herbert Bayer dann auch irgendwann etwas mulmig. 1938 verlässt er dann auch Deutschland, geht in die USA, was auch mit einer groß angelegten Bauhausausstellung im MoMA zu tun hat. Das ist auch ein Zeitpunkt, an dem relativ viele erfolgreiche Bauhäusler dann Deutschland verlassen, weil sie eben mit dieser Ausstellung sich größere berufliche Erfolgschancen auch ausrechnen in den USA und damit eben dann auch darauf verzichten können, Aufträge der Nazis anzunehmen. Dann gibt es aber eben auch so Leute, die wie Fritz Ertel zum Beispiel wirklich früh der NSDAP beitreten, der SS beitreten und dann eben, also auch ein ehemaliger Bauhäusler, der wird oftmals nicht unbedingt genannt, aber war 2 Jahre in Dessau am Bauhaus und der plant dann eben die Baracken in Auschwitz-Birkenau. Also das ist sozusagen dieses ganze Panorama, in dem sich Bauhäuslerinnen zwischen 33 und 45 bewegen.
Vielleicht kehren wir am Ende nochmal zu einem der Ausgangspunkte unseres Gespräches zurück, nämlich zu den tradierten Geschichtsbildern, die man ja vom Bauhaus hat. Du hattest das erwähnt, dass das ja sozusagen ein Ausgangspunkt auch deiner Auseinandersetzung gewesen ist, diese Irritation, dass es diese übliche Erzählung gibt, dass Bauhaus als Inbegriff der Moderne steht eben dem Nationalsozialismus gegenüber und lässt sich nicht vereinen. Und wenn man genauer blickt, stellt man zumindest eine Ambivalenz fest. Du führst einige Dinge an, die diese eindeutige Vorstellung zumindest irritieren. Jetzt ist aber nochmal die Frage, wie kann man sich denn erklären, dass so ein eindeutiges Bild dieses Verhältnis von Bauhaus und NS tradiert worden ist? Also wo liegen da deines Erachtens die Ursachen dafür, dass wir halt diese Ambivalenz in dem Bilderkanon, den wir haben, gar nicht so kennen?
Also ich denke, das ist zurückzuführen, beziehungsweise ist das auch von Ricardo Bavai ganz gut erforscht worden, dass dieses Bild, was wir haben, dass das eigentlich zurückzuführen ist auf ein normatives, also ein positives, gutes Verständnis von der Moderne. Also dass es sozusagen nach 45 eigentlich so eine Erzählung begonnen wurde, befeuert wurde aus ganz unterschiedlichen Kanälen, die dazu geführt hat, dass vor allem in der Bundesrepublik man davon ausging, dass die Moderne, also die fing sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg in Weimar mit der Weimarer Republik angeblich an. An die wurde dann nach 45 angeknüpft, dass die sozusagen mit der Bekenntnis auch an die moderne Form für Demokratie, für Antifaschismus und für ein freiheitliches Bekenntnis steht. Und das ist sozusagen eine Verbindung von zwei verschiedenen Dingen, die eigentlich nicht so richtig zusammenzubringen sind. Also die Moderne ist erstmal nichts Gutes und nichts Böses. Damit kann man nur Prozesse oder Entwicklung beschreiben. Also modern ist sozusagen, oder die Verwendung dieses Begriffs ist sehr unscharf geworden. Eigentlich müsste man eben immer davon sprechen, dass es eben eine modernistische Form ist, also eine Form, die eben auf neuen Grundsätzen basiert. Die ist aber natürlich erstmal wertfrei. Also jetzt so eine Glasschale von Wilhelm Wagenfeld zum Beispiel, das ist halt erstmal eine Glasschale und die hat mit einem bestimmten Material, mit einer bestimmten Produktion und mit einer bestimmten Konzeption zu tun. Das ist aber ein Gefäß und das kann sozusagen aufgeladen werden, je nachdem, aus welcher Perspektive diese Schale eben betrachtet wird. Also die kann genauso gut in der Weimarer Republik für modernes Design stehen. Die kann dann aber eben auch, und das ist eben auch genauso, hat sich das auch entwickelt, im Nationalsozialismus kann das dann eben auch als zeitlose und formschöne Schale beschrieben werden und eben als deutsche Sachlichkeit. Also da sozusagen ist dann einfach die Perspektive, die Verknüpfung eine andere. Diese Schale steht für gutes deutsches Design und hat plötzlich nichts mehr mit diesen Begrifflichkeiten zu tun, die sich eben so Stück für Stück mit dem Begriff der Moderne vermischt haben. Also mit der Bekenntnis zu Demokratie und Freiheitlichkeit meinetwegen. Und das, also diese Erzählung, die 45 ansetzt, die hat natürlich mit diesen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zu tun, mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus. Und es ist eben der Versuch, die Bundesrepublik mit positiven Bildern zu versorgen. Und ein positives Bild, woran man sich eben festhalten kann, sozusagen, ist eben das Bauhaus. Und letztendlich aber nur ein Teil des Bauhauses. Also es ist keinesfalls das Bauhaus von 1919 bis 1933, sondern es ist Gropius Bauhaus. Das Bauhaus, was schon 1938 in den USA im MoMA ausgestellt wurde. Es ist das Bauhaus, was sozusagen in den USA als Symbol dafür, dass man sich für die Guten, für die Unterdrückten, für die Modernisten in Anführungsstrichen in Deutschland einsetzt, entgegen dem Nationalsozialismus. Und es ist vor allem das Bild von Gropius, der eben auch nach 45 natürlich maßgeblich daran beteiligt war, dass Bauhaus wieder zu bewerben und eben zu diesem positiven Bild zu machen, dass er sozusagen schon zu Zeiten des Bauhauses, aber dann auch in den 30er Jahren in den USA vorangetrieben hat. Das heißt, Gropius bastelt zum einen an seiner persönlichen Biografie herum und stellt das, was ambivalent in seiner Biografie ist, stellt er eher in so ein Licht, dass man es auch lesen kann als Widerständigkeit gegen die Nationalsozialisten. Und sein großes Projekt sozusagen, das Bauhaus, die Rezeption des Bauhauses, das, was das Bild ist vom Bauhaus, das kuratiert er letztendlich, könnte man sagen, eben nach 45 ganz stark mit. Und das ist etwas, was sich wirklich fortsetzt bis in die 80er, 90er Jahre und darüber hinaus. Also ein Bild, was ein Stück weit auch dazu führt, dass Leute, die sich demokratischen oder linken intellektuellen Kreisen zugehörig fühlen, auch oftmals ein Bedürfnis haben, irgendein Bauhausobjekt, das kann auch eine Uhr aus den 1950er Jahren sein, die aber eben diese Prinzipien, diese Formen wieder zitiert, in ihr Zuhause mit einzubinden, weil es sozusagen wie eine Art Bekenntnis zur Demokratie, zur Moderne, zu all diesem Positiven eben, was sich mit dem Bauhaus verbindet, ist. Und das wirkt sozusagen bei jedem Einzelnen.